Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Dieser Wochenspruch, der ursprünglich vor längerer Zeit über diesen Sonntag stand, ist gleichsam die Überschrift über das Evangelium des Johannes, aus dem unser Predigttext stammt. Gnade und Wahrheit verbunden mit dem Namen Jesu Christi. Das klingt wie viele Worte aus dem Johannesevangelium rätselhaft, aber faszinierend. Man möchte näher treten, möchte fragen, wie Pontius Pilatus im gleichen Evangelium: Was ist Wahrheit? Aus demselben Evangelium: Die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das verbinden wir mit dem Johannesevangelium. Die Worte Wahrheit, Freiheit, Leben, vielleicht noch Licht. Das Wort vom Anfang, das das Licht der Menschen war. Die großen Worte, wer das Johannesevangelium liest, der spürt, dass doch irgendwo etwas dran sein muss am Christentum. Selbst wenn er oder sie das nicht in Worte fassen kann. Das ist doch das Johannesevangelium etwas anderes als die kleinlichen Zänkereien um theologische Quisquilien, die wir bei Paulus zu lesen glauben, und auch etwas anderes als die letztlich doch etwas naiven Erzählungen und Geschichten vom Wundermann aus Nazareth, die wir im Kindergottesdienst und in der Grundschule geliebt haben, aber jetzt doch eher nicht mehr in die Hand nehmen. Damit kein Missverständnis entsteht: Paulus, die Evangelien sind genauso tief und gedankenreich wie das Johannesevangelium, aber eben erst auf den zweiten oder dritten Blick. Das Johannesevangelium hingegen auf den ersten Blick ist wie eine gotische Kathedrale. Man kann sich diesem Eindruck eigentlich gar nicht entziehen. Es ist unter den Schriften des Neuen Testaments ein Eyecatcher, würde eine Werbefachfrau oder ein Schaufensterdekorateur vermutlich sagen. Und wenn jemand mich fragen würde, was er denn aus dem Neuen Testament lesen soll, dann würde ich ohne zu zögern das Johannesevangelium empfehlen, mit Nachdruck das erste Kapitel und die Abschiedsreden Jesu in Johannes 14 bis 17. Großartig, anregend, ungewöhnliche Sätze, die das Denken nicht nur, sondern die auch das Fühlen ergreifen und über die Alltagsgedanken hinaus in Bewegung bringen. Sätze über die Wahrheit, über die Liebe, über das Licht, über das Leben und über die Freiheit. Und dann, wenn man das gelesen hat, dann ist man beeindruckt und liest in diesem Evangelium so ein bisschen weiter herum und stößt dann eben auch auf unseren Predigttext im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 1 bis 11. Ich lese sie. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, zu Jesus: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen da aber 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie, die Gäste, dann trunken sind, den geringeren. du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tut. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Man hat erst den Johannesprolog und die Kapitel 14 bis 17 gelesen, dann herumgelesen, ist auf diesen Text gestoßen und hört den Plumps nach Niveauverlust. Jeder Werbefachmann würde diesen Text als erstes aus dem Evangelium streichen. Was für eine billige Wundergeschichte, die daneben die großen Worte von Wahrheit und Gnade und Liebe und Freiheit und Leben tritt. Wasser bei einer Hochzeit in Wein verwandelt, schräge Dialoge, die Mutter Jesu in einer merkwürdigen Nebenrolle, Staunen bei den Umstehenden und der Glaube der Jünger auf dieses Zeichen hin. Das Ganze, seien wir ehrlich, unter dem Niveau der Wundererzählung, die wir bei den anderen Evangelisten kennen oder vermuten, wenn wir sie nicht kennen, eher so im Stil der Berichte von den Wundertaten des Kindes Jesu in anderen Evangelien, die es zum Glück nicht in den neutestamentlichen Kanon geschafft haben. Wasser zu Wein, und zwar sinnlose Mengen. Die Neutestamentler rechnen uns vor, was nach den Maßangaben des Johannes in den 6 Krügen gewesen sein muss. Ungefähr 600 Liter Wein. Das ist üppig, auch für eine Hochzeit. Und dazu noch vom Feinsten, viel besser, so kommentiert der Speisemeister, als der ursprünglich vorgesehene und ausgeschenkte Wein. Jedermann gibt, so sagt der Speisemeister, erst den guten Wein und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du aber hast den Wein, den guten Wein, bis jetzt zurückbehalten. Daran nimmt nicht nur der, also an dieser Geschichte, nimmt nicht nur der aufgeklärte Zeitgenosse Anstoß, der subtile Gedanken schätzt und plumpe Geschichten verachtet, sondern daran ärgert sich auch die Schar der Frommen. Aus dem schwäbischen Pietismus wird immer wieder diese Einschätzung dieser Geschichte kolportiert. Ich versuch's mal auf Schwäbisch. Das ist et dem Herrgott sei bestes Stickle gwä. Das war nicht die beste Aktion des Herrgott. Diese Niveauunterschreitungen gibt es im Johannesevangelium immer wieder, neben dem adlergleichen ruhigen Höhenflug des Gedankens, Liebe, Wahrheit, Leben, watschelt und quakt eine Erzählente, die uns mit billigen Wundern versorgt, und der Evangelist stellt am Schluss des Evangeliums mit Bezug auf diese Wundergeschichten fest, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Und bevor man sich dafür bedanken kann, fährt er fort, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Dass das Zeichen von Kana, das Weinwunder, Glauben weckt in den Jüngern, das steht dort im Text geschrieben. Weckt diese Geschichte in mir Glauben an die Gottessohnschaft Jesu? Eher nicht. Nun könnten wir schließen. Aber ich rede erst 7 Minuten, das wäre ungewöhnlich kurz für eine Predigt, und so vermuten Sie, da kommt noch was. Und in der Tat, vor diesem Hintergrund jetzt ein Plädoyer für die Hochzeit von Kana. Denn das ist ein großartiger Text, entgegen dem ersten Anschein. Auf den ersten Blick natürlich eine platte Wundergeschichte, aber wann stimmt schon einmal der erste Blick? Dass diese Geschichte hintergründig ist, zeigen, wie immer bei Johannes, Unregelmäßigkeiten und Rumpeligkeiten des Erzählverlaufs. 3 Hinweise. Was soll beispielsweise der Satz des Speisemeisters, den ich eben zitiert habe, der feststellt, dass der Bräutigam erst den geringeren und dann den guten Wein ausgeschenkt habe? Da auf den ersten Blick zielt das auf das Augenzwinkern derer, die über den Irrtum des Speisemeisters gackern. Aber wenn Sie an den Satz des Evangelisten denken, den ich ganz am Anfang zitiert habe, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, diesen Schlüsselsatz des ganzen Evangeliums, dann wird diese Geschichte schon tiefsinniger. Dann hat die Geschichte eine Pointe. Erst der geringere Wein, dann der bessere. So verläuft nach Johannes die Geschichte Gottes mit dem Menschen. Erst Mose, dann Jesus Christus. Erst das Gesetz, dann die Gnade und die Wahrheit. Erst das Wasser für die Reinigung nach jüdischer Sitte, dann der daraus verwandelte Wein. Die Geschichte der Hochzeit von Kana, so merken wir, ist eine Art Gleichnis, in dem der Wein für das Neue steht, das durch Jesus Christus nach diesem Schlüsselsatz geworden ist. Wohlgemerkt, bis hierher ist das kein Renner im christlich-jüdischen Dialog, dieser Gedanke. Aber das war ja auch der erste Hinweis nur. Nun ein zweiter. Was soll eigentlich dieses Gespräch zwischen Jesus und seiner Mutter in dieser Geschichte? Sie legt ihm, Jesus, nahe, dass er dem in Verlegenheit geratenen Bräutigam, der Wein ist ausgegangen, helfen soll. Und Jesus grobst sie völlig unvermittelt an. Luther übersetzt, was habe ich mit dir zu schaffen? Wörtlich steht da, was mir und dir. Das heißt, was verbindet mich und dich? Nun, würde man antworten, ein Mutter-Sohn-Verhältnis. Ein Ursprungsverhältnis. Er, Jesus, stammt von ihr, seiner Mutter, ab. Er kommt von ihr. Wie die Kirche auf das Judentum zurückgeht, wie die heiligen Schriften des Alten Testaments am Ursprung der Jesusgemeinde stehen. Wieder ein Bild, ein Gleichnis. Die Mutter Jesu in dieser Geschichte steht für diesen Ursprung Jesu und der Jesusgemeinde. Und sie kümmert sich gar nicht um die unwirsche Reaktion ihres Sohnes, sondern wendet sich an die Diener und sagt, was er euch sagt, das tut. Das ist auch ein Grundzug des Evangeliums, immer wieder. Mose, die Propheten, die Erzählungen und Worte der Heiligen Schrift, auch Johannes der Täufer, sie alle, sagt Johannes, weisen hin auf Jesus von Nazareth. Maria, die Mutter Jesu in dieser Geschichte, ist ein Bild dieser Funktion des Mose und der Heiligen Schriften. Sie weist in dieser Geschichte, wie die Heiligen Schriften insgesamt, hin auf Jesus von Nazareth. Was er euch sagt, das tut. Das Alte und das Neue, Mose und Christus, Gesetz und Gnade, scheinbar ein Gegensatz. Aber nun Maria. Das Ursprüngliche, die Mutter, als Hinweis auf das Neue. Mose, die Heiligen Schriften, das Gesetz als Hinweis auf Christus. Das klingt nun auch im christlich-jüdischen Dialog noch nicht gut, aber besser. Aber nun der dritte Hinweis. Das Wasser wird verwandelt in Wein. Wer beides nebeneinander trinkt, kennt den Unterschied. Köstlich und belebend das Wasser, keine Frage. Aber in fröhlicher Gesellschaft trinkt man Wein. In Maßen, klar, keine 600 Liter. Aber der Wein hat eine andere und stärkere Wirkung als das Wasser, wie es in Psalm 104 heißt. Der Wein erfreut des Menschen Herz und macht sein Antlitz fröhlich. So ist das nun mal einfach. Der Wein steht für die Wirklichkeit, die neu geworden ist. Von seiner Fülle haben wir genommen, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Der Wochenspruch. Das Evangelium eben. Die frohe, weil frohmachende Botschaft bezeichnet, symbolisiert in diesem Wein. Aber nun hätte der Evangelist ja auch anders erzählen können. Er hätte erzählen können, dass Jesus außerhalb des Festsaals Wein aus dem Nichts schafft und in den Festsaal bringt, etwas ganz Neues und Unerhörtes, was mit dem geringeren Wein und dem Mose und dem Wasser in den Krügen gar nichts zu tun hat. Aber das erzählt der Evangelist nicht so, sondern er legt Wert darauf, dass nicht Wein neu geschaffen wird, es etwas absolut Neues kommt, sondern dass das Wasser der Reinigung nach jüdischer Sitte in Wein verwandelt wird. Dasselbe, aber neu geworden. Das Neue, Jesus Christus, nimmt das Vorherige auf und verwandelt es. Das Neue knüpft an die Vergangenheit an und nimmt sie mit. Mose, die heiligen Schriften des Alten Testaments, der alte Bund werden nicht beseitigt, sondern verwandelt, aufgehoben und mitgenommen in das Neue hinein. Wie die Mutter Jesu, die hier in der Geschichte auf Jesus Christus hinweist, was er euch sagt, das tut, wie Johannes der Täufer, und die dann am Ende unter dem Kreuz Jesu steht. So, bis hierher war die Predigt ein grober Verstoß gegen den Grat jeder Predigtlehre. So eine detaillierte Betrachtung von Texten hat eigentlich auf der Kanzel nichts verloren. Ich habe Ihnen den Umweg in den Maschinenraum der Predigtarbeit und in den Maschinenraum des Evangelisten doch zugemutet. Wir haben sozusagen dem ölverschmierten Evangelisten zugesehen, wie er sein Evangelium schreibt, wie er seine Botschaft von Gnade, Wahrheit, Leben und Freiheit in eine hochsymbolische Geschichte kleidet. Die Erzählung von der Hochzeit zu Kana ist ein Gleichnis. Und wir spüren an diesem einen Beispiel, in dieser und anderen scheinbar so einfachen, scheinbar so primitiven Geschichtlein, die immer wieder durch das Johannesevangelium geistern, in diesen Geschichtlein steckt mehr. Gnade, Wahrheit, Freiheit, Leben, Licht. Die fast an Platon erinnernden Zauberworte, die wir mit dem Johannesevangelium verbinden. Und Johannes verpackt nun diese hohen Ideen in die Niedrigkeit einer scheinbar billigen Wundererzählung. Nicht in hohen Reden, sondern in der billigen Erzählung zeigt sich die Gnade und die Wahrheit. Nicht in der Akademie der spekulierenden Philosophen und Theologen erscheinen die Ideen Wahrheit, Freiheit, Leben, Licht. Sie leuchten vielmehr in einem Menschenleben. Sie leuchten im Fleisch. Das Wort, das Licht und Leben und Wahrheit und Freiheit ist, ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Johannesevangelium gibt es nur in dieser Verbindung der höchsten und rätselhaften, bewegenden und faszinierenden Begriffe Wahrheit, Freiheit, Leben, Wort, Licht mit der sichtbaren und greifbaren Wirklichkeit. Licht gibt es nur in der Verkleidung der billigen Wundergeschichte. Der frohmachende Wein kommt aus dem Wasser der Reinigung in den Krügen. Wahrheit, Freiheit, Leben, Wort, Licht, nur nach dem Mose und dem Gesetz und den alten heiligen Schriften und nicht ohne sie. Es gibt den Glanz, der vom Evangelium des Johannes ausgeht, nur in Verbindung mit dem öligen Maschinenraum, in dem der Evangelist geschwitzt hat und den ich Ihnen gezeigt habe. Denn das Wort, das Licht, das Leben ward Fleisch. Warum? Es wohnte unter uns. Wahrheit, Freiheit, Leben, Wort, Licht im Lebensweg und im Schandtod des Jesus von Nazareth. Eben nicht nur für Philosophen, möglicherweise Theologen, Evangelisten etc., sondern hier für uns. Das Licht scheint in der Finsternis, im Zeichen von Corona. Das musste ja kommen. Aber in der Tat, wo wir es erfassen und wo wir es sehen, dass in der unscheinbaren Wundergeschichte, dass in den Geschichten auch des Alten Testaments, dass im Maschinenraum des Evangelisten Wahrheit, Freiheit, Leben, Wort und Licht sind. Da haben wir verstanden, was es bedeutet, dass das Wort, das Licht und Leben ist, Fleisch wurde. Da wandelt sich nämlich unser Blick. Da wandelt sich unser Blick für die Wirklichkeit und wir sehen unsere Wirklichkeit neu. Wir verzweifeln nicht mehr. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Wir gehen dann im Dunkel und im Schatten des Todes, im Vertrauen auf das Licht, erwarten zuversichtlich, dass das verborgene, jetzt noch verborgene Licht sich zeigt. wie in der kleinen Geschichte, sich ein Sinn zeigt. Wir haben dann einen Heldenmut auch angesichts der Feinde und erwarten, dass uns der Tisch in ihrem Angesicht gedeckt wird, wie es im Psalm heißt. Vertrauensvoll und ohne Verzweiflung leben wir im Dunkel unserer Wirklichkeit, nicht resignativ, sondern voller Erwartung. Das ist die Botschaft des Johannes. Der Gott und Mensch, Wort und Fleisch, Leben und Tod, Wasser und Wein, Mose und Christus nicht trennt, sondern miteinander verbindet und daher im Dunkel vom Licht, im Tod vom Leben erzählt, von dem Wein, der aus dem Wasser der Reinigung kommt und der des Menschen Herz erfreut und sein Antlitz fröhlich macht. Das verleihe Gott uns allen. Amen.